Da ruft mich ein Pastor in die Gemeinde Leer in der Passionszeit und ich sollte 3 Abende über Fasten machen. Passionszeit und Fasten ist auch gut, mache ich, obwohl ich da nicht so stark drin bin, in Fasten. Und an einem Abend versuchte ich so Beispiele zu nennen über Teilfasten. Also Teilfasten, sagen wir mal, eine Woche keine Zeitung lesen. Und ich suchte nach Beispielen, eine Woche kein Süßes essen, eine Woche nicht Fernsehen gucken. Und dann sagte ich auch noch, eine Woche kein Tee trinken. Dann steht jemand in der letzten Reihe auf mit tiefem Bass, done guy we dote. Unvergesslich. Done guy we dote. Sag gut, braucht er nicht. Noch eine Geschichte mit Tee. Also ich erzähle gerne Geschichten, weil ich so gerne lache. Ich war gerade Pastor in Ditzow am Verlat und wie mehr, das ist, liegt in Deutschland irgendwo noch. Am Ende von der Welt. Und es gehörte sich so, dass man zu Anfang Hausbesuche macht. Und in Dixterhusen an der Bohrinsel wohnte Tatjana. Tatjana war eine Eremitin. Sie kannte kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung. Sie hatte 3 Kühe und 6 Schafe und großen Acker. Und sie lebte autark. Sie brauchte niemand. Ich klingel bei Tatjana. Jo, komm rein. Jo. Und so nach Ostfriesenrecht kriegt man ja den Tee, nicht? Wohl Tee, Bröhmeier. Ich denk, wo bist vorsichtig, Klaus hier. Ich bin nämlich so ein bisschen empfindlich, so mit Sauberkeit und so. Ja, man driest ja. Und dann greift sie so unter das Sofa, holt einen Karton raus und stellt 2 Tassen am Tisch. Pottschwarz. Ich so ein stilles Gebet, Jesus, hilf mir. Aber er hat mir geholfen, über meiner Tasse. Da war ja auch so ein Henkel, da war eine weiße Stelle. Oh, sie schenkt ein, die erste Tasse getrunken. Aus Friesenrecht sind 3 Tassen. Und bei der 3. Tasse fängt sie an zu grinsen und sie hatte nur noch 1 Zahn. Der vibriert richtig. Und dann sagte sie auf Plattdeutsch, aus der Tasse trinke ich auch immer so. Oh Herr, wo hast du mich hingeführt? Ich brauche Kraft. Ja. Kinder, ich habe Geschichten als Pastor erlebt. Ich bin aus dem Lachen nicht rausgekommen. Bei allen Sorgen über Menschen. Gott hat wirklich Humor. Und wisst ihr, dass eigentlich Lachen eine Vorübung für die Ewigkeit ist? Ohne Lachen kommst du nicht in den Himmel. Ich habe sogar eine Bibelstelle. Jetzt überleg dir, wo das steht, ne? Wenn der Herr die Gefangenen zierend erlöst, wird unser Mund voll Lachens sein. Und Erlösung der Gefangenen Ziers ist die Entrückung der neutestamentlichen Gemeinde in die Ewigkeit. Also wenn du da oben kommst, lache. Dann ewiges Leben beginnt. Mein Thema, raus aus der alten Haut. Einer der häufigsten Sätze in meiner Jugend auf Plattdeutsch, Klaus, so geht das nicht wieder. Klaus, so geht das nicht weiter. Und sie hatten recht. Und diesen Satz höre ich immer mehr heute. So geht es nicht weiter. In der großen Politik, so geht das nicht weiter. Alle Welt hat Sehnsucht nach Erneuerung. Und keiner hat die Lösung. Es ist alles voller Spannung und voller Widersprüche. Auf der einen Seite sterben die Menschen, weil sie zu viel essen. Auf der anderen Seite sterben sie, weil sie zu wenig haben. In irgendeinem Meer ertrinken bis heute Hunderte. Und diese Welt ist so voller Spannung und ich merke, wie immer mehr Menschen, auch Politiker, eine große Sehnsucht nach Erneuerung haben. So geitert nicht wieder. Es muss was Neues werden. Und vor eines habe ich Angst. So eine Zeit gab es schon einmal, dass jetzt der Ruf nach dem starken Mann kommt. Ganz gefährliche Situation. Die Johannes-Offenbarung beschreibt das nämlich so, dass am Ende dieser Zeit schon ein Ruf nach diesem starken Mann kommt, weil die Welt ohne dem nicht mehr zu regieren ist. Wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit. So geitert nicht wieder. So geht es auch ging es auch in meinem Leben nicht weiter. Ich habe sehr viel versucht, ein anderer Mensch zu werden, ohne zu wissen, ja, wie soll ich denn eigentlich aussehen als anderer Mensch? Man hat immer gesagt, Klaus, du musst anders werden. Ich sage, ja, wie denn? Ja, warum soll ich denn anders? Keiner konnte mir das anders sagen. Also man hatte kein Menschenbild, man hatte keine Vision, wie denn der Mensch, der gute Mensch aussehen soll. Und das haben wir bis heute nicht. In der Pädagogik nicht, in der Psychologie. Man spricht zwar immer vom neuen Menschen, man kann ihn aber nicht beschreiben. Man weiß gar nicht, wohin man den Menschen erzieht. Man weiß das alles gar nicht. Ich habe Pestalozzi gelesen, den Professor der Pädagogik, der schreibt auch von dem neuen Menschen, aber er weiß es nicht. Studier mal Lenin, Marx und Engels, sie sprechen von dem neuen Menschen, von der neuen Klasse, aber sie können ihn nicht beschreiben. Ich weiß, wie der neue Mensch aussieht, wie Jesus. So sieht er aus. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Also, das Ziel ist es, dass du und ich werden, wahrer Mensch werden, so wie Jesus. Und an einem Abend habe ich schon mal so erklärt, wir wissen ja nicht, wie Jesus aussah und wie das so alles, wie er lebte, wissen wir ein bisschen, aber wie er aussah. Was bedeutet das denn, werden wie Jesus? Es bedeutet, dass der Heilige Geist alles aus dir rausholt und das Beste aus deinem Leben macht. Der Heilige Geist will den besten Klaus Meier machen, den es je gab auf dieser Welt. Wahrer Mensch. Und wie es dahin kommen kann, dazu lade ich dich ein, mal jetzt zuzuhören. Und vielleicht entdeckst du oder bekommst auch den Wunsch, das möchte ich auch. Denn es gibt eine Geschichte, viele Geschichten, aber besonders eine, die ich sehr liebe in der Heiligen Schrift, von Veränderung und von Verwandlung. Die lese ich mal vor und ihr werdet erstaunt sein und sagen, was? Die Geschichte? Ja, Johannes 2, 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesus, zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er, Jesus, euch sagt, es tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß, so 6 bis 7 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und dann steht da so ein kleiner Satz, und sie füllten sie bis oben an. Hat Jesus gar nicht gesagt, aber taten sie. Und er spricht zu ihnen, schöpft's nun und bring's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie so ein bisschen besoffen sind, den geringeren. Ja, hätte ich auch gemacht. Aber du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und dann summiert der Evangelist Johannes, machst du einen Strich unter diese Geschichte? Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Was soll diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana an? Bibelkenner wissen, wie das Johannesevangelium beginnt, mit dem sogenannten Johannesprolog, nicht? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war das Wort bei Gott und alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort und so geht es weiter. Hohe Theologie wird hier in den Äther gesprochen, Johannesprolog. Da kann man nur staunen. Und man wird in der Auslegung dieses Textes, 1. Johannes 1, überhaupt nie fertig. Johannes 1, ganz gewaltig. Und dann kommt Johannes 2, diese Geschichte, bumm, stürzt das ab. Ein Luxuswunder wegen einer kleinen Peinlichkeit an irgendeinem Kap. Was soll das? Warum steht diese Geschichte da? Warum hat Johannes diese Geschichte dorthin gesetzt? Der Johannesprolog, also Johannes 1, Vers 1, beginnt damit zu beschreiben, wer Jesus ist. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus nahm Gestalt an. Und diese Geschichte der Hochzeit zu Kanaan beschreibt nun die Sendung Jesu, warum er denn eigentlich hergekommen ist. Natürlich nicht, um auf Hochzeiten möglichst viel Alkohol zu machen. Bitte, das ist zu kurzfristig gedacht. Aber es geht darum, um zu begreifen, was denn das tiefe, tiefe Anliegen Gottes ist, warum die Sendung Jesu da ist, warum er auf diese Erde gekommen ist, Wasser zu Wein zu machen. Es geht um Verwandlung. Aus dem Trivialen, aus dem Einfachen, aus dem Wasser etwas total Köstliches zu machen, Wein. Das ist das Programm Jesu. Das ist sein Auftrag, das ist deine Sendung. Und darum bist du heute Abend hier. Er will aus Wasser Wein machen. Hast du Lust? Du sollst ein edler Tropfen Gottes werden. Wasser zu Wein. Diese Geschichte will eben dieses deutlich machen und das zugleich zu Anfang etwas sehr Schöneres, etwas sehr Wunderbares, etwas, was große, große Hoffnung wird, Wasser zu Wein. Wer Jesus begegnet, wird verwandelt. Lies alle Geschichten, Jesus und ein Mensch. Geh die vier Evangelien durch. Jesus und ein Mensch. Diese Geschichten der Begegnungen, Jesus und ein Mensch, sind immer Geschichten der Verwandlung. Nie bleibt der Mensch so, wie er ist. Von Jesus berührte Menschen verändern sich, werden neu. Bist du neu geworden? Nur so eine Frage. Vor Monaten kam ein älterer Mann zu mir und er wollte so, dass ich beeindruckt bin von ihm. Nicht? Er wollte so, dass ich beeindruckt. Bruder Meier, so steht er vor mir. Ich stehe schon 25 Jahre im Glauben. Und ich habe leise gedacht, stimmt, immer am gleichen Fleck. Nichts ist in seinem Leben passiert. Ich kannte ihn. Nichts. Er ist der Alte geblieben. Nichts an Veränderung, nichts an Wirkung, nichts an Frucht. Jesus, das kann ja wohl nicht wahr sein. Verwandlung. Von Jesus berührte Menschen, Sachen, Ereignisse, Situationen werden immer verwandelt. Jesus macht alles neu. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Markus 14, 25. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, welches für vieles vergossen wird. Johannes 3, 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus, einem Theologen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht ererben. Römer 6, Vers 4, wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt werden, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und 1. Korinther 5, Vers 7, und ich könnte viele Bibelstellen nennen, fegt den alten Sauerteig weg, damit ein neuer entsteht. Neu. Jesus verwandelt. Resignation verwandelt er in Hoffnung, Zerrissenheit in Ganzheit, Selbstablehnung in Selbstannahme, Blindheit in Sehen, taub sein in Hören, Stummheit in Sprechen, lest die Geschichte, Lähmung in Bewegung, Gefangenschaft in Freiheit. Verwandlung von gewöhnlichem Wasser in edlem Wein. Als ich so bekehrt wurde, habe ich mit Jesus sehr intensiv gelebt. Und irgendwann bin ich dann aus dem Elternhaus raus und so weiter und so weiter. Und dann kam ich eines Tages zurück, ich hatte eine Berufung und sagte zu meiner Mutter: Mama, ich werde Pastor. Und dann sagte sie: Du warst immer so ein fröhlicher Junge. Ich sag: Da gebe ich noch Gas, das wird noch mehr. Mutter, verlass dich drauf, das wird noch mehr. Du warst immer so ein fröhlicher Junge. Ja. Ein Jahr vor dem Tod meiner Mutter ist meine Mutter zum Glauben gekommen und ich durfte sie taufen. Und dann hat sie gesagt: Boah, jetzt verstehe ich dich. Jesus macht Wasser zu Wein. Verwandlung des ordinären, engen, selbstgenügsamen Menschenlebens. Verwandlung des ordinären, engen, selbstgenügsamen Menschenlebens in ein Leben, das durchglüht ist vom Geist Gottes, Wasser zu Wein. Hast du das erlebt? Das ist die Verwandlung im Kleinen, aber auch Verwandlung im Großen. Verwandlung der alten, kranken, müden Welt, siehe, neue Erde, neuer Himmel, sagt Jesus. Nicht ein bisschen restaurieren. Neuer Himmel, neue Erde, das steht am Ende der Geschichte. Siehe, da ist Christus der Neue, schafft, der verwandelt. Es begann in Kana. Und überall, wo Jesus sich zeigt, bis heute, wo er Menschen berührt, geschieht es. Verwandlung. Das bedeutet auch, nichts muss so bleiben, wie es ist. Wo Jesus ist, wo Jesus kommt, wo Jesus wirkt, bleibt nichts beim Alten. Jesus verwandelt raus aus der alten Haut. Das geht. Das sagen ja Menschen manchmal: Ne, boah, ich will raus aus der alten Haut. Und dann versucht Veränderung. Ach, manche sagen: Wir müssen mal neu tapezieren, Herr. Oder andere sagen: Wir müssen mal die Möbel hier umstellen. Oder wenn Männer in die Midlife-Krise kommen, so ab 45, die sagen dann plötzlich zu ihrer Frau: Du, ich gehe Zigaretten holen. Und 3 Wochen später kommt eine Postkarte aus Australien. Abgehauen. Er wollte doch was Neues erleben. Habe ich alles erleben. Irgendwie suchen wir nach Veränderung. Es kann doch nicht so bleiben. Oder vor Tagen sagte mir auch jemand: Ja, Klaus, jetzt bin ich in der Rente. Jetzt sitze ich da rum und gucke nur gegen eine Wand und ich weiß gar nicht mehr, warum ich denn da bin. Ich will was Neues erleben. Jesus sagt in Offenbarung 21,5: Siehe, und wenn Jesus sagt siehe, da steht im Griechischen eigentlich Amen, dann bedeutet das besonders aufpassen, aufpassen, wenn Jesus so beginnt, aufpassen jetzt, siehe, ich mache alles neu. Wenn es um Lebensveränderung und Situationsveränderung sind, müssen wir zu Jesus, denn er ist der Spezialist dafür. Er kann es, durch die Macht seiner Liebe bewirkt es. Menschen verändern sich, wenn sie gewürdigt werden, wenn man ihnen was zutraut. Wenn man nicht ihnen dauernd den Eindruck gibt, du kannst nichts und du bist nichts, sondern wir müssen die zentrale Botschaft der Heiligen Schrift glauben, dass Jesus jeden verändern kann, auch deinen Feind, auch deinen Chef, der vielleicht ein Ekelprotz ist. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen. Oder du kennst jemanden und sagst, die sind nicht auszuhalten. Jesus kann das verwandeln. Und weil Jesus das kann, hat er diesen Ruf: Tut Buße. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Dieser Ruf zieht sich ja durch die Bibel, dieser Bußruf. lass mich bei diesem Thema Buße ein bisschen bleiben, denn das ist auch ein Moment der Veränderung. Buße meinen die meisten, oh, jetzt muss ich über Büße in Sack und Asche gehen und gebeugt sein. Nein, das griechische Wort im Neuen Testament für Buße heißt Metanoia. Das heißt Veränderung unseres Denkens, Veränderung unseres Seins. Das bedeutet, dass Jesus uns die Menschenwürde gibt. Ich brauche nicht zu bleiben, wie ich bin. Ich habe das Recht, mich zu verändern. Ich muss nicht der alte Klaus Meier bleiben. Ich habe die Chance, mich zu verändern. Das ist Buße tun. Und geradeweg in die Arme Gottes laufen und nicht in Sack und Asche zu gehen. Wenn du Buße so verstehst, ja, geprügelt zu werden wegen ein paar Sünden, die du gemacht hast, ist völlig verkehrt. Buße bedeutet umkehren. Wenn mein Navi zum Beispiel sagt, bitte an nächster Gelegenheit wenden, habe ich gesagt, hier war, du sagst mir ja gar nichts, du. Aber sie hatte mal wieder recht. Ich war mal mit dem Wohnmobil in Italien unterwegs, nicht? Mein Navi war nicht mehr, stimmte mir nicht so ganz. Und dann sagte so, krähte so dreimal, bitte bei nächster Gelegenheit wenden. Ich sag, ich bin auf der richtigen Spur. Und ich fuhr in so ein Dorf rein und die Straße wurde immer mehr so. Wumm! Es ging nicht vorwärts und nicht zurück. Von wegen, ich konnte gar keine Buße mehr machen. Ich konnte gar nicht mehr wenden. Aber das Dorf war hellauf begeistert. Meier hatte sich verfahren. Die Polizei kam, der Bürgermeister kam. Ihr kennt ja Italiener, ne? Jeder winkte, jeder zog. Es hat einen halben Tag gedauert. Aber ich war draußen. Wie geschieht das denn auf der Hochzeit zu Kanaan? Da stehen dann nun die Krüge. Da musste man sich drin waschen. Und Jesus sagte, nee, mach das mal. Füllt die Wasserkrüge und die Diener füllten sie bis oben an. Und dann verwandelt Jesus dieses Wasser zu Wein. Und jedermann wundert sich, wie hat er das gemacht? Das kann nur Jesus machen. So hat er es zum Beispiel bei dem Nikodemus gemacht. Der hatte eine große Sehnsucht, Gott zu erleben, obwohl er ein Pharisäer war. Er kannte sich aus in den Schriften, also die bis jetzt da waren, Altes Testament. Besonders die Jesaja-Rolle war schon da und sehr bekannt. Und die fünf Bücher Mose waren schon da. Er kannte alles, aber er hat Gott nicht erlebt. Und er hatte eine Sehnsucht zu Gott. Und er hatte ja gelernt aus dem Alten Testament, wann man zu Gott darf. Nicht? Psalm 1 und viele sind, die unschuldige Hände haben, die völlig in Ordnung sind, die dürfen vielleicht zu Gott kommen. Nicht? Also wer alle Gebote hält, der darf sich Gott nahen. Wer hat denn da eine Chance? Doch niemand. Die Sehnsucht bleibt. Und des Nachts oder spätabends, als alles dunkel ist, geht er zu Jesus und fragt ihn, wie kann ich Reich Gottes erleben, Gott erleben? Und er sagt ihm, ja, du musst von Neuem oder von oben geboren werden. Und Nikodemus ist ganz erstaunt, wie geht das denn? Muss ich zurück in den Leib meiner Mutter? Das geht doch gar nicht, ich bin ein erwachsener Mensch. Und Jesus sagt, wundere dich nicht. Ich sage, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist. Der Geist ist der Heilige Geist. Und Wasser, was ist dieses Wasser? Das Wasser ist deine Buße. Wasser ist hier Symbolik für deine Bereitschaft zu sagen, ja, ich brauche ein neues Leben in Jesus Christus. Ich muss diesen Jesus Christus in mein Leben nehmen. Ich muss von Neuem geboren werden. Ich will ein Jünger und eine Jüngerin von ihm werden. Ich will ewiges Leben haben, ich will Vergebung meiner Schuld haben. Du musst dein Herz öffnen. Das ist Umkehr. Ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Ich weiß nicht, ob Nikodemus das getan hat. Wir haben nicht den Hauch einer Chance einer Selbsterlösung. So, jetzt versuche ich mich mal selbst zu erlösen. Wisst ihr, was Selbsterlösung heißt? Auf Griechisch Esoterik. Das ist das Wort für Selbsterlösung. Und was ist auf diesem Gebiet nicht alles los heute, nicht? Auf der Selbsterlösungswelle. Es geht nicht. Jesus sagt, was vom Fleisch geboren wird, also ganz normal geboren ist, bleibt Fleisch. Da gibt es nichts zu verbessern. Es sei denn, du wirst von Neuem geboren werden. Ja, und dann bin ich von Neuem geboren. Nehmen wir mal so an. Und was soll das dann? Bin ich dann ganz anders? Kriege ich denn neue Haare? Kriege ich eine andere Haarfarbe? Kriege ich einen neuen Ton? Was ist das denn? Was wirkt denn in mir der Heilige Geist? Die Bibel sagt, diese Wiedergeburt, die Neugeburt, dann beginnt der Heilige Geist in dir das zu wirken, was in Galater 5 steht. Denn die Früchte des Geistes sind, helft dir Mama. Was sind die Früchte des Geistes? Was steht da? Prozent, ne? Wer hat das alles von euch, bitte melden? Och, doch so viele. Wenn da steht, Früchte des Heiligen Geistes, will er in dir und in mir wirken, dann bleibe ich mal bei dem Thema Frucht stehen. Frucht kann man nicht machen. Das, was der Mensch machen kann, das sind die Werke, sagt der Galater. Aber Frucht, das kann man nicht machen. Wie gesagt, ich habe einen schönen Garten. Und für jedes Enkelkind, ich habe mittlerweile 8 Enkelkinder, habe ich einen Obstbaum gepflanzt. Und die tragen schon alle Früchte. Kirschen, Plumen, ich hätte beinahe gesagt Gurken, aber das stimmt nicht. Ich versuche das gerade Aprikosen, ich kriege das alles zusammen. Birnen habe ich auch. Klarapfel und Boskop. Also alles habe ich da. 8-fach. Und wenn die Blüte kommt und die Knospen kommen, dann setzt die Frucht an. Und ich habe gemerkt, jede dieser Früchte hat eine andere Farbe. So richtig, das Olive, dunkelblaue von den Pflaumen. Guckt mal. Fantastisch. Als ob sie Gott angepinselt hätte. Oder rot-gelb der Süßkirsche, die ich habe, die müsste mal gucken. Die lockt so richtig, knack mich. Pflück mich, beiß rein. Darum haben die Früchte diese Farbe, damit man reinbeißt und den Kern wegschmeißt, dass sie sich fortpflanzen. Gott hat das so gewollt. Ich habe noch nie eine kackbraune Kirsche gesehen. Oder pottschwarzen Apfel. Nein, Gott hat das so eingerichtet, dass die Früchte wirklich reizen, genieß mich, iss mich und dann, damit man mich fortpflanzen kann. Wenn der Heilige Geist jetzt dir neues Leben schenkt und die Früchte in dir bildet, weißt du, was du werden sollst? Ein ganz und gar genießbarer Mensch zum Reinbeißen. Das meine ich ernst. Das ist das Ziel Jesu und seiner Seelsorge und seiner Liebe. Boah, da sitzt die Sieglinde zum Reinbeißen. Einfach lecker. Einfach eine Frucht. Versteht, was ich meine? Das macht die Gemeinde Jesu so anziehend, dass da Menschen sind, die ich genießen kann. Das habe ich an diesen Abenden erlebt. Ihr seid zum Genießen. Und wisst ihr, der erste Johannesbrief beginnt mit etwas, er sagt, das ist ja entsetzlich. Da sagen Menschen, sie lieben Gott, aber lieben nicht die Brüder und Schwestern. Das ist ja entsetzlich. Das sagt der erste Johannesbrief. Das geht doch gar nicht. Gott lieben und die Brüder und Schwestern nicht lieben, das geht doch gar nicht. Das ist ja entsetzlich. Du sollst ein Mensch werden, von Neuem geboren. Und der Heilige Geist beginnt die Früchte in dir, wahrscheinlich erstmal Blüte, Knospe. Das sind ja auch Prozesse, das ist ja nicht von heute auf morgen da, bis die leckere Pflaume da ist oder der Apfel. Das dauert ja was. Aber du musst in diesem Prozess bleiben. Ein genießbarer Mensch werden. Bist du einer? Kannst du von dir selber sagen, ja, bin ich. Oder sagst du, naja, wenn ich so in den Spiegel schaue, könnte man was tun. Könnte man was tun, ne? Gott hat dein Gesicht nicht für dich selber gegeben. Du kannst dich ja selber nicht sehen, sondern dein Gesicht ist immer für den Nächsten da. Niemand kann sein Gesicht selber sehen, sondern das Gesicht ist immer für den Nächsten da. Bei einer Evangelisation habe ich das mal so gesagt, da hatte eine Frau, die war wirklich hübsch und sie hatte ein fantastisch tolles Gesicht mit einer Ausstrahlung. Wenn ich sie anschaute, ging es mir gut. Einfach, sie lächelte so, hatte ein Strahlen, die habe ich neben eine Kanzel hingesetzt. Sie sollte nur stumm hinsetzen und die Menschen anschauen. Hat sie gemacht. War ein toller Abend. Aber wahrscheinlich konnte keiner sagen, was ich gepredigt habe. Ja. Genießbare Menschen. Da kann man doch vielleicht mal Jesus sagen, Jesus, ich bin eine Baustelle. Die Art und Weise, da gibt es noch so etwas, Jesus, das ist noch nicht so gut bei mir. Helf mir, dass ich ein genießbarer Mensch werde, wie Jesus. Ich habe ja gestern Abend gesagt, wir wollen ein bisschen Ostern feiern, so die persönliche Auferstehung. Da gibt es so eine Geschichte. Ein guter Freund von Jesus war krank und Jesus war an irgendeinem Ort und die Schwester von dem Lazarus kommt zu Jesus und sagt, Jesus, dein Freund ist krank, komm schnell, schnell, schnell. Jesus hört sich das an und kommt aber nicht schnell dahin, sondern geht in eine ganz andere Richtung, geht einfach weg. Und dann kommt er zu spät, nicht? Dann kommt er zurück, kommt auf den Ort zu, wo denn Lazarus mit seinen Schwestern lebte. Und die eine Schwester sagt schon, tja, Jesus, Pech gehabt, ne? Pech gehabt, zu spät. Wie oft denken wir das, ne? Zu spät, vorbei, aus. Ne? Und dann geht Jesus zur Gruft, das war so ein Höhlengrab, auch mit einem Stein davor und sagt, Stein wegrollen. Und dann, oh, Jesus, er stinkt schon. 3 Tage liegt er schon, stinkt schon. Im jüdischen Glauben war Auferstehung nach dem 3. Tag nicht mehr möglich. Das war einfach, denn Töte als tot gibt es dann nicht mehr. Doch, verwest. Das ist dann Tod hoch 3. Da war nichts mehr möglich. Der war besonders töt. Und dann dankt Jesus, dann macht er ein prophetisches hebt seine Hände hoch und sagt, Vater, danke, dass du mein Gebet erhört hast, obwohl noch gar nichts passiert ist. Ich nenne das prophetisch beten, sehr wichtig für die Gemeinde, dass wir das tun oft, prophetisch für etwas danken, was noch gar nicht da ist. Dann sagt Jesus, wird es euch werden. Und ich bete dafür, dass diese Gemeinde anbauen muss und bald 100 Glieder hat. Macht dann mit. Ich muss euch ehrlich sagen, der Raum ist hier zu klein, was in der nächsten Zeit ja passiert. Achtet darauf und fangt an zu beten, dass es mehr wird. Ja, und dann ruft er den Toten, Lazarus kommt heraus und er kommt wirklich heraus. Da sind natürlich alle ziemlich platt. Dann steht er da. Er hat persönliche Auferstehung erlebt, Ostern. Aber er war noch gefesselt. Die Leichentücher waren noch da. Man hatte ihn einbalsamiert. Nun sagt Jesus zu seinen Jüngern, das macht er nicht selber und das nenne ich dann Befreiungsdienst. Nehmt ihm die Binden ab. Bist du schon auferstanden zum ewigen Leben, aber merkst, da bin ich noch von manchem noch so eingewickelt. Darf man dich mal auswickeln vielleicht in der Seelsorge? Können wir dir helfen, mit dir beten und sagen, komm, wir nehmen das mal weg. Denn das alles hemmt das Köstlichste, was der Heilige Geist schenken kann, was er den Kindern Gottes gibt, Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit der Kinder Gottes. Kaum ein köstlicheres Gut gibt es, als ein total befreiter Mensch zu sein. Nicht mehr abhängig von den Dingen dieser Welt, sondern ganz alleine von der Gnade Gottes. Ein höheres und besseres Leben kann ich mir nicht vorstellen. Früchte des Geistes, neuer Mensch werden, genießbar werden, ausgewickelt sein. Und du fragst, warum muss das denn alles sein? Muss nichts. Du kannst auch der Alte bleiben. Kann ich nichts ändern. Ich habe eine Geschichte gelesen. Ein Junge bastelt mit seinem Vater in den Wintermonaten ein Schiff. Jeden Abend sind sie bei kaltem Wetter zusammen und basteln ein tolles Schiff. Und dann kommt der Frühjahr, das Schiff ist fertig und sie tun das Schiff wassern an der Isar, bei uns in Geretsried, da floss die Isar. Oh, und was passiert? Isar ist ziemlich wild, wumm, Schiffer weg. Krokodilstränen bei Papa und Sohn, das Schiffer weg. Wochen später geht der Junge in München zur Schule und er kommt an einem Geschäft vorbei und sieht im Schaufenster was? Sein Boot. Er kannte doch sein Boot. Das war sein Boot, was da stand. Aber jetzt zur Dekoration, wunderbar hingestellt, mein Boot. Läuft sofort nach Hause, Papa, 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 mein Boot. Die beiden gehen hin, gehen ins Geschäft. Der Papa sagt, das ist unser Boot. Der Geschäftsinhaber sagte, ja. Das kann ja sein, aber Sie können es kaufen. So musste der Vater es noch einmal kaufen. Obwohl es schon sein Besitz war, musste er es noch einmal kaufen. Von Anfang an bist du, Mensch, Besitz Gottes, ins Buch des Lebens geschrieben. Gott ist dein Schöpfer und ihr seid alles Geschöpfe Gottes. Aber es kam der Moment, wo ein Strom dich weggerissen hat von Gott. Wir nennen das die Sünde. Weggerissen. Und obwohl du schon Gott gehörtest, weil du ein Geschöpf Gottes bist, musste Gott nochmal für dich bezahlen, dich nochmal kaufen. An diesem Kreuz wurdest du nochmal bezahlt, damit du Kind Gottes wirst. Von Neuem geboren, ein genießbarer, freier Mensch. Etwas Schöneres gibt es nicht. Amen. Wir singen nochmal.